sind ja völlig auch irrationale Aussagen, die jetzt kommen von, also zu diesem Krieg. Es ist unvorstellbar. Also man kann immer nur so Mosaiksteine der Erklärung zusammensetzen, aber jetzt wirklich eine Erklärung, eine plausible, auch eine Theorie, ist einfach ist nicht da.
Ich vermute, Sie kennen das in der Ukraine beispielsweise. Da gibt es unterirdische Labors und dort werden Russen irgendwelchen grausamen Menschenversuchen unterzogen. Genauso wie, das wissen wir alle, die Pandemie in Wirklichkeit eine Plandemie war, initiiert von Bill Gates, der sich dann an Impfstoffen und an irgendwelchen dubiosen Chips dumm und dämlich verdient hat. Tja, das alles ist im Jahr 3 der Pandemie immer noch nicht ganz beseitigt und leider, leider kommt durch den Russland-Ukraine-Krieg jetzt auch noch ein schier unerschöpfliches Potenzial an solchen neuen konspirativen Verschwörungstheorien hinzu. Man könnte eigentlich darüber lachen, wenn es nicht A, so irrsinnig wäre und wenn nicht B, eine ganze Menge Menschen unter diesen Verschwörungstheoretikern zu leiden hätte. Politiker beispielsweise oder auch wir Journalisten und andere ehrenamtliche Menschen, die werden teilweise ganz, ganz böse angegangen. Was das konkret bedeutet, was das mit diesen Menschen macht und wie wir vielleicht dagegen vorgehen könnten, darüber hat die Münchner Autorin Gunnar Wendt zusammen mit Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger ein Buch geschrieben. Unsere gefährdete Demokratie heißt es. Ich habe es gelesen und deswegen dachte ich mir, laden wir Gunnar Wendt mal ein und reden mit ihr darüber, wie wir unsere gefährdete Demokratie vor Menschen schützen können, die tatsächlich an einen solchen geballten Blödsinn glauben. Kleiner Spoiler, es wird nicht einfach. Alles andere hören Sie jetzt gleich in der neuen Folge von Satzzeichen, dem Podcast der Hans-Seidel-Stiftung, den es wie immer überall da gibt, wo es gute Podcasts gibt und natürlich auf der Webseite der Stiftung hss.de. Ich bin Christian Jakubetz und ich wünsche Ihnen erkenntnisreiche und verschwörungstheoriefreie 20 Minuten. Verwendt ursprünglich wollte ich mich mit Ihnen nicht nur über Ihr Buch, das Sie zusammen mit Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger geschrieben haben, Titel Unsere gefährdete Demokratie, also nicht nur über dieses Buch unterhalten, sondern logischerweise auch darüber, was Menschen so alles anstellen, wenn sie durch eine Pandemie, ich formuliere es jetzt mal absichtlich ein bisschen salopp, ein bisschen irre werden und auf einmal vollkommen irrationale Dinge tun. Jetzt haben wir es leider mit einem anderen Anlass zu tun, Krieg in der Ukraine. Aber trotz alledem stelle ich fest, da passieren schon wieder sehr ähnliche Dinge. Also die Existenz des Krieges wird geleugnet, es sind schon wieder die wahnsinnigsten Verschwörungstheorien unterwegs und alles in allem folgen die Dinge zumindest im Ansatz wieder dem Muster, den Sie ja mit Frau Leuthäuser-Schnarrenberger zusammen in Ihrem Buch beschrieben haben. Jetzt frage ich mich, haben wir die ganze Zeit den Denkfehler gemacht, zu glauben, naja, das hat jetzt irgendwas mit Corona und mit Pandemie zu tun? Und ist es in Wirklichkeit vielleicht ein viel, viel tiefer sitzendes Problem?
Ich denke, es ist ein sehr viel tiefer sitzendes Problem. Ich sehe das genauso wie Sie. Es sind ja völlig auch irrationale Aussagen, die jetzt kommen von, also zu diesem Krieg. Es ist unvorstellbar. Es ist ungefähr so, wie diese Angriffe, über die wir geschrieben haben, auf Ehrenamtliche, auf Sanitäter, auf Hilfskräfte. Das ist ja auch was völlig Absurdes, wo man sich fragt, mein Gott, die Leute, die diese Angriffe starten, die könnten doch diese Menschen gerade mal brauchen. Also das ist sicherlich sind so Dinge wie die Pandemie, Corona und so weiter. Ich glaube, die sind wie so ein Brennglas, die verstärken das, was da ist. Aber ich glaube nicht, dass sie das allein erzeugen. Ich glaube, da haben wir vielleicht wirklich alle oder viele von uns eine Zeit lang viel übersehen oder Verdrängungsarbeit geleistet. Und das ab einem bestimmten Punkt geht das dann eben nicht mehr. Das ist ja auch eigentlich die Problematik des Krieges und des schrecklichen Angriffs von Russland auf die Ukraine.
Ich habe Ihr Buch mit großem Interesse gelesen und muss Ihnen gestehen, ich habe nichts begriffen. Nicht, weil Sie es in irgendeiner Weise unverständlich erklärt hätten, sondern nach der Lektüre bin ich da gesessen und habe gedacht, begreife es trotzdem immer noch nicht. Also ich bilde mir ein, wir leben in einem Land, in dem sicherlich nicht alles perfekt ist, aber in dem sehr vieles sehr, sehr gut läuft. Wir haben die Pandemie noch nicht fertig überstanden, aber sie ist an anderen Stellen deutlich schlimmer ausgegangen. Wir leben in einem Land, in dem Gott sei Dank kein Diktator mal eben den Angriff auf ein Nachbarland befehlen kann. Und trotzdem haben wir es mit diesen von Ihnen ja plausibel beschriebenen Phänomenen zu tun. Und ich bin am Ende der Lektüre da gesessen und dachte mir, ich verstehe es immer noch nicht. Verstehen Sie es?
Nein, ich verstehe es. Ich wollte gerade sagen, da sind Sie gar nicht allein. Da sind wir beiden Autorinnen. Ich meine, ich will jetzt nicht für Sabine Leuthäuser-Starnberger sprechen, aber für mich kann ich sagen, es geht mir ganz genauso. Und es ging auch, wir haben ja unter anderem auch Fachleute aus dem Bereich Psychologie, Psychiatrie befragt. Und ich muss sagen, denen ging es teilweise auch ähnlich. Also man kann immer nur so Mosaiksteine der Erklärung zusammensetzen, aber jetzt wirklich eine Erklärung, eine plausible, auch eine Theorie, ist einfach ist nicht da.
Halten Sie es für möglich, dass wir schlicht und ergreifend, ich sage jetzt mal ganz bewusst wir, von diesem wahnsinnigen Angebot an Information, an Medien, was es nicht alles heutzutage gibt, schlicht und ergreifend so überfordert sind, dass zumindest der eine oder andere anfängt, sich seine eigenen Wahrheiten zu konstruieren? Weil ich denke mir immer, also um Gottes Willen, ich will jetzt gar nicht in nostalgische Zeiten ausbrechen und sagen, früher wäre alles besser gewesen, ganz bestimmt nicht. Aber wir hatten halt früher ein sehr überschaubares Informationsangebot. Nennen wir es mal so. Heute prasseln, wenn Sie das wollen, jeden Tag Informationen und natürlich auch Nicht-Informationen aus allen möglichen Quellen und natürlich auch wieder Nicht-Quellen auf Sie ein. Ich denke mir manchmal, welches Hirn soll das einfach noch verarbeiten? Ist es vielleicht eine Möglichkeit, dass das einfach für Menschen Ausweg aus einer kommunikativen und medialen Überforderung ist?
Ich denke, das spielt eine Rolle, Herr Jakobitz. Das spielt auf jeden Fall eine Rolle, weil irgendwann kommen ja dann nur noch die ganz spektakulären Nachrichten durch. Also was jetzt unser Thema betrifft, natürlich die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke oder auch die Messerattacke auf die Kölner Oberbürgermeisterin Henrike Reker und dieser Fackelmarsch, das sind Ereignisse, die registriert werden. Aber ich denke, wenn ich jetzt so auch uns sage, von uns ausgehe, so die vielen Diffamierungen, Attacken von Politikern, von Journalisten, die hat man fast in Kauf genommen irgendwie.
Der Untertitel Ihres Buches ist interessanterweise, wie wir mit Hass und Hetze gegen Politiker und Journalisten umgehen. So, jetzt sage ich was, bei dem ich gleich ein Disclaimer sozusagen dazu sagen muss, liebe Hörer, ist jetzt nicht so, wie sich's anhört. Also, dass man Hass und Hetze gegen Journalisten und Politiker entwickelt, kann ich, so fünf Ausrufe, Anführungszeichen bitte mitdenken, kann ich bis zum gewissen Grad nachvollziehen. Weil das dann vielleicht in dieser wirren Gedankenwelt Vertreter des Systems sind oder whatever. Ne? Aber Sie beschreiben in Ihrem Buch ja auch, und Sie haben es ja auch gerade erwähnt, da wird ja auch auf Ehrenamtliche und auf Rettungsdienste und sonst was losgegangen. Und spätestens da wird es doch völlig bekloppt, irrational. Warum?
Auch als Sie am Anfang die aktuellen Kriegshandlungen Russlands ansprachen, also wie man da bestimmte Dinge vielleicht, also da gibt es Äußerungen, die ganz ähnlich absurd sind. Und das ist ein Rätsel, das wird auch ein Rätsel noch eine Zeit lang wahrscheinlich bleiben. Also ich kann dazu sagen, als ich mich mit dem Thema näher auseinandergesetzt hatte, da hatte ich so ein Déjà-vu-Erlebnis. Ich war bei einer Lesung aus meinem Buch über Erika Mann und Therese Giese, über die habe ich eine Doppelbiografie geschrieben. Und dann kam ich an die Stelle, wo Erika Mann Anfang der 1930er Jahre bei der Internationalen Frauenkonferenz in München auftritt. Und dafür wird sie vorher und hinterher diffamiert und beleidigt. Und als ich diese Stelle vorlas bei einer Veranstaltung im Literaturarchiv Monacensia, da hatte ich plötzlich das Gefühl, ich befinde mich mit dem, was ich lese, jetzt nicht Anfang der 1930er Jahre, sondern ganz aktuell. Das ist eigentlich das mit anderen Medien natürlich, aber was da passiert ist, ist genau das Gleiche. Und das wurde dann noch verstärkt durch den Titel der Publikation von Erika Mann, in der sie später, viel später von dieser Frauenkonferenz berichtete. Und das heißt dann, der Titel heißt Don't Make the Same Mistake. Und das war für mich wie so ein Leitmotiv. Und auch immer die Frage, ja, haben wir diesen Fehler vielleicht schon gemacht? Dieses verharmlosen, übersehen und denken oder auch denken, ach, die Leute, die, mit denen stimmt was nicht. Auch das Unterschätzen. Ich glaube, das ist eine Sache, die wir wirklich überprüfen sollten, inwieweit wir, ich sage jetzt auch wir das getan haben und vielleicht immer noch tun. Also ich finde, ich will jetzt keine direkte Parallele ziehen jetzt zu diesen 1930er Jahren. Ich halte auch gar nicht so viel von historischen Vergleichen, aber es besteht ja vielleicht doch die Möglichkeit, dass ein bisschen was aus der Geschichte zu lernen ist.
Passt ja, was Sie jetzt sagen, auch wieder wunderbar zu dem Thema Russland-Ukraine-Krieg, ja. Weil auch da reden wir in letzter Zeit ganz viel von einer historischen Zeitenwende, davon, dass wir Russland komplett falsch eingeschätzt haben oder vielleicht nicht Russland, aber zumindest die Person Putin, dass wir jetzt in Deutschland den Weg, den wir 40, 50 Jahre lang ja dann doch durchaus erfolgreich gegangen sind, einigermaßen verlassen müssen. Die Rede ist davon, dass wir jetzt 100 Milliarden in die Bundeswehr stecken müssen. Und das ist ja dann doch ein totaler Paradigmenwechsel. Sie haben gerade gesagt, vielleicht haben wir die Dinge falsch eingeschätzt, vielleicht haben wir sie unterschätzt. Kann es tatsächlich sein, dass wir ähnlich, also das ist jetzt wieder ein historischer Vergleich, ich weiß, und damit soll man immer vorsichtig sein, aber dass wir am Beginn einer solchen Zeitenwende auch gesellschaftlich gerade stehen und wir vielleicht mit einer, sagen wir mal, bisher eher falsch verstandenen Toleranz, dass man über die zumindest mal nachdenken muss?
Das sollte man wirklich. Das Thema falsch verstandene Toleranz wird sehr, sehr deutlich durch die aktuellen Ereignisse. Zeitenwende oder diese ich sage jetzt hier mal auch geplante extreme Aufrüstung, ob das jetzt die wirklich die Mittel sind, mit denen man so etwas verhindern kann oder sowas beenden kann oder eine Situation schaffen kann, die für alle Beteiligten erlebbar und lebbar ist, das weiß ich nicht. Ich finde, da kommen mir zu schnell dann wieder auch die großen Worte, die waren immer da irgendwo, aber ein bisschen näher hinschauen. Sie sehen, Sie hören, ich bin ratlos, natürlich durch die aktuellen Ereignisse auch ständig dabei, mir das anzuhören. Dafür gilt ja auch das Gleiche, was Sie am Anfang sagten. Man bekommt auch da so viele Informationen, dass es ganz schwierig ist, eine eigene Orientierung zu finden. Und wenn ich jetzt nochmal auf das Buch komme, da ist es so, war für uns so die Grundidee, dass man sagt, man weiß jetzt von diesen erwähnten Vorkommnissen, aber es gibt eben verschiedene Ebenen des Wissens. Also sind einmal diese Fakten und Zahlen, da kann man natürlich sagen, inwieweit diese Angriffe auf Politiker und Journalisten sich gesteigert haben. Aber diese Fakten und Zahlen, die sagen ja eigentlich nicht viel. Und erst wenn sie jetzt mit konkreten Ereignissen und lebendigen Menschen verbunden sind, dann kann sowas wie Verständnis und Empathie entstehen. Und das war auch unser Ansatzpunkt, dass wir gesagt haben, wir wollen unbedingt Menschen zu Worte kommen lassen, die betroffen sind und die bereit sind, auch darüber zu sprechen. Weil ich einfach denke, es gehört beides dazu, den Einzelfall zu nehmen und die objektiven Fakten. Erst dann, wenn sich das verbindet, kann man weitermachen.
Sie beschreiben ja im Buch oder anders gesagt, Ihr Buch ist ja im Prinzip in zwei große Blöcke aufgeteilt. Das eine sind, wie Sie gerade erwähnt haben, die Geschichten, die Sie erzählen von Betroffenen, die Einzelfälle. Der zweite Teil beschäftigt sich eher mit der grundsätzlichen Frage, so und wie geht's jetzt weiter? Was kann man tun? Was kann man denn tun, liebe Frau Wendt?
Ja, was kann man tun? Natürlich, das haben ja auch unsere Gesprächspartner teilweise genau gesagt, dass sie überlegt haben, ab wann sie gegen Angriffe vorgehen, bis zu welchem Grad man auch Kritik, auch sehr teilweise unverschämte Kritik einstecken muss. Dazu konnte natürlich auch Frau Leuthäuser-Schnarrenberg aus ihrer persönlichen Erfahrung berichten. Also wo muss ich einfach sagen, okay, das gehört mit zur Diskussion, auch wenn sie hart und unverschämt ist. Aber wo ist diese Grenze überschritten und ab wann sollte ich die Polizei einschalten und so weiter? Das ist das, was wir natürlich, also das ist Thema des Buchs, aber was für mich einfach ganz wichtig war auch, was ich gelernt habe, auch vor allen Dingen bei den Gesprächen, wie wichtig jetzt nicht nur diese Seite ist, sondern auch wir einzeln, also jeder einzelne Bürger, wie wichtig es ist, den Politikern Solidarität und auch Beistand entgegenzubringen. Weil fast alle haben erzählt, Egal wie groß die Bedrohung war, also bei manchen war es, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, waren es nur Beschimpfungen im Internet, aber wir haben ja auch mit Stefanie Kirchner gesprochen, die tatsächlich einem Messerangriff ausgesetzt war. Und Karamba Diaby, auf dessen Bürgerbüro in Halle geschossen worden ist. Also es ist auch extreme Fälle von direkter körperlicher Gewalt und so. Aber für mich war einfach wichtig, dass alle gesagt haben, was sie veranlasst hat, weiterzumachen oder gar nicht in Erwägung zu ziehen, aufzuhören, waren die Reaktionen der Bürger. Also die vielen Zusprüche, die vielen, ob das jetzt Mails sind, Briefe, Anrufe oder so, dieses einfach jemandem sagen, hey, du machst einen guten Job, mach weiter, lass dich davon nicht und lass dich nicht unterkriegen und so. Also das war das, was ich persönlich, was mir ganz deutlich geworden ist, was mir vorher nicht so klar war, wie wichtig doch das ist, was jeder Einzelne da tun kann. Und der Titel des Buches, Unsere gefährdete Demokratie, weist ja genau darauf hin. Wenn irgendwann Menschen, die sich engagieren, so viel Angst haben, dass sie sagen, warum tue ich mir das an? Das mache ich jetzt einfach nicht mehr. Ja, was ist dann? Was wäre dann? Also das ist auch wieder so eine Geschichte, die man auch vom Ende her zurückdenken sollte.
Sie schreiben ja in Ihrem Buch teilweise auch über das, was in sozialen Netzwerken so alles passiert. Und da würde ich Ihnen gerne so aus eigener persönlicher Erfahrung, aus persönlichem Erleben erst etwas schildern und dann Ihnen die passende Frage dazu stellen. Als das so langsam losging mit der Pandemie und jetzt auch wieder mit dem Russland- und Ukraine-Krieg, da hatte ich so für mich selber die Haltung, man darf soziale Netzwerke nicht solchen Krakeelern und Verschwörungstheoretikern und anderen Spinnern überlassen. Und ich habe mich da teilweise wirklich in die Diskussion reingestürzt, weil ich mir dachte, nee, irgendwie ein bisschen eine ukrainische Flagge posten und so, das reicht nicht. Du musst da schon irgendwie, so jetzt wird es ganz pathetisch, sowas wie Haltung zeigen. Irgendwann habe ich mir gedacht, das ist genauso ergiebig, als wenn ich jetzt Wandfarbe beim Trocknen zugucke. Da passiert nichts und diese Leute sind nicht zu erreichen. So, die zweigeteilte Frage an Sie: A, halten Sie es für möglich, dass wir es zum Mitteilen in der Gesellschaft mit Menschen zu tun haben, die wir schlichtweg nicht mehr erreichen können? Und B, was ist dann die richtige Haltung? Trotzdem rein ins Getümmel immer wieder diskutieren oder muss man dann irgendwann mal sagen, nee, wisst ihr was? Lebt in euren Echokammern. Wir werden euch eh nicht überzeugen können.
Ich denke oder ich möchte gern denken, dass man Menschen schon, oder dass man fast alles, es gibt sicherlich einige, die man nicht mehr erreichen kann, also wo das schon so verhärtet ist, aus ganz, ganz verschiedenen Gründen, die zusammenkommen. Aber ich denke schon, dass es bei den meisten Menschen einen Punkt gibt, wo man sie noch erreichen kann. Also das möchte ich einfach denken. Und ja, glaube auch daran. Und was die Medien betrifft, so finde ich schon, das sollte man nutzen, so wie es für einen selber stimmt. Also für mich ist es schon wichtig, dass ich die Kolleginnen und Kollegen, also Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus der Ukraine, die ich hier in München kennengelernt habe, dass ich diesen Kontakt über Facebook oder so habe. Das finde ich eine wichtige Geschichte. Nun kann man sagen, okay, sind Einzelfälle. Sie haben es vorhin auch schon erwähnt, das nützt jetzt überhaupt nichts. Doch, ich glaube, alles nützt was. Alles Positive, was man zu einer Sache beiträgt und sei sie noch so schlimm, alles hilft irgendwie. Also zu zeigen, auch zu demonstrieren, ich bin nicht ohnmächtig, sondern ich bin jemand, der in seinem konkreten Bereich was tun kann, das ist schon sehr, sehr viel. Das ist mir eben auch bei den Politikern, bei den Gesprächen mit denen deutlich geworden. Wenn der eigene Bereich diesen Zuspruch leistet, dann verändert das was.
Es gibt unter anderem einen Abschnitt in Ihrem Buch, der heißt Medienkompetenz verbessern. Dort treten Sie eben ein für eine gezielte Verbesserung der Medienkompetenz. Nun gibt es wahrscheinlich keinen vernünftig denkenden Menschen, der sagen würde, das ist eine schlechte Idee. Ganz im Gegenteil. Aber auf der anderen Seite, was ich mich immer frage, jetzt gab und gibt es ja Sender wie zum Beispiel die deutsche Ausgabe von Russia Today. Und die machen überhaupt keinen Hehl daraus, steht ja auch im Namen, Russia Today, von wem, wer da der Absender ist, welche Interessen dahinter liegen. So, das heißt, es gibt trotzdem eine beträchtliche Zahl von Menschen in Deutschland, die Russia Today als Informationsquelle gezielt nutzen und offenbar ernst nehmen, obwohl ihre Medienkompetenz durchaus so weit reicht, zu wissen, naja gut, der Absender steht ja ganz groß drauf. Russia, es ist ein Kreml-Sender. Das sind dann wieder so die Momente, wo ich mir denke, wenn jemand absolut nicht will, und das scheint mir bei diesen Leuten der Fall zu sein, da können wir so viele Initiativen für Medienkompetenz ergreifen, wie wir wollen. Es wird uns alles nichts nutzen. Oder bin ich jetzt einfach defätistisch und nach 2 Jahren Pandemie und jetzt auch noch ein paar Wochen Ukraine einfach völlig durch.
Ich glaube, Sie haben da ein wichtiges Verb gewählt. Wenn jemand absolut nicht will, dann glaube ich, ist es sehr, ich will nicht sagen unmöglich, oder ich möchte einfach nicht, dass es unmöglich ist, das ist es vielleicht. Aber das hat schon auch damit zu tun. Und ich meine, gut, wenn jemand Russia Today konsumiert und weiß eben, woher diese Informationen kommen, dann könnte es ja sogar sein, dass er dadurch was ein kritisches Bewusstsein entwickelt, was aber wahrscheinlich nicht der Fall ist. Aber ich denke mir, oder ich möchte einfach nicht aufgeben, das ist der Punkt.
Ich hätte nicht gedacht, dass ich in meinem langen Leben diese Frage jemals stellen würde und habe sie, glaube ich, bis jetzt auch noch nie gestellt. Irgendwie ist jetzt heute der Punkt, an dem sie doch mal raus muss. Geht's uns zu gut? Ich frage das deswegen, weil ich sitze da so kopfschüttelnd und denke mir, Leute, es geht euch einfach zu gut, euch sticht der Hafer. Also ich kann es mir nicht anders erklären. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich, dass das vielleicht das dümmste aller Argumente ist, dass vielleicht mein Großvater, der um Gottes Willen alles war, bloß kein dummer Mensch, aber die Generation unserer Großväter hat vielleicht über uns schon gesagt, euch geht's einfach zu gut. Und ich dachte immer, ist das blöd zu sagen, es geht euch zu gut, das kann ja gar nicht sein. Heute sitze ich da, noch kein Großvater, aber irgendwie gucke ich mich manchmal um und denke, euch geht's zu gut. Kann das sein?
Ich habe das auch oft gehört als Kind und als Jugendliche. Ja, nicht ernst genommen gedacht, oh, jetzt kommen die wieder mit ihrem, euch geht's zu gut und Ding. Aber es hat natürlich was, weil ich denke, dieses Zu-Gut-Gehen bedeutet für viele Menschen Stillstand und nicht über den eigenen Tellerrand rausgucken. Es ist ja alles in Ordnung, warum soll ich was machen oder so. Das ist, ich finde das so ein Missverhältnis von dieser Flut an Informationen, über die wir jetzt schon gesprochen haben, auf der einen Seite und auf der anderen Seite nichts daraus machen. Das finde ich, und insofern einfach, weil es einem gut geht. Natürlich in dem Moment, wo es einem nicht so gut geht, wird man gezwungen. Vielleicht braucht der Mensch irgendeine Art von Mangel oder von ich weiß es nicht, um jedenfalls etwas, was ihn zwingt, ein bisschen weiter zu gehen und nicht nur sich daran zu erfreuen, dass man selber ein sehr schönes und bequemes Leben hat.
Eine Frage muss ich Ihnen zum Schluss noch stellen. Ich habe das Buch angeguckt und dann stand da in rot-weißer Schrift unsere gefährdete Demokratie. Und dann habe ich mir inständig gewünscht, dass dieser Titel gewählt wurde, um, sagen wir mal so, ein bisschen plakativer zu klingen und vielleicht auch ein bisschen verkaufsfördernd, was ja auch völlig in Ordnung ist. Dann dachte ich mir, ich muss aber die Frage trotzdem mal stellen. Halten Sie unsere Demokratie wirklich für gefährdet?
Ich halte sie, ja, also ich würde sagen, ich glaube, wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Ich denke mir, unsere Demokratie, die basiert auf der Mitwirkung von vielen Menschen, jetzt nicht nur die Repräsentanten und so weiter, sondern viele Einzelne und eben schon die erwähnten Ehrenamtlichen. Und ich denke, dass man diese Gefährdung sehen sollte, die dadurch entsteht, dass vielleicht Menschen, die engagiert sind, sich davon zurückziehen, einfach weil sie die Konfrontation mit den anderen, die sie beschimpfen, die sie attackieren, nicht mehr wollen. Die einfach sagen, nein, das tue ich mir nicht an. Und in dem Moment ist ja die Frage, wer übernimmt dann deren Funktionen, deren Stellen? Und da liegt für mich diese Gefährdung, dass wenn alle, die eigentlich was Gutes wollen, ich sag's jetzt mal ganz banal wie im Märchen, wenn die alle weg sind, ja, dann kommen die Bösen so ungefähr.
Die Autorin Gunnar Wendt hat zusammen mit Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger ein Buch geschrieben, Unsere gefährdete Demokratie heißt es. Über dieses Buch haben wir heute mit der Autorin gesprochen und deswegen sage ich ganz, ganz herzlichen Dank an Gunnar Wendt.
Ich danke Ihnen, Herr Jakobetz.